Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur Folge 211 vom MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wie immer ist mit dabei der liebe Daniel.
Einen wunderschönen guten Tag, ich grüße euch da draußen.
Und das Überlebenseichhörnchen Vincent.
Wie geht's euch?
Uns geht's, glaube ich, ganz gut. Im Gegensatz zu einem Team, was die interessante Kombination geschafft hatte, dass es der bisherige Rekordhalter über die meisten Punkte in der regulären Saison war und gegen das Team spielte, das jetzt die Chance hatte, diesen Rekord einzustellen. Und das Einzige, was sie machen mussten, war zu verhindern, dass dieses Team gewinnt. Gewinnt das Team, stellen sie den Rekord ein. Gewinnen sie nicht oder unentschieden, ich glaube zumindest bei einem Unentschieden, hätte es auch keinen neuen Rekord gegeben. Und dann schaffst du es auch. Du führst 2-0. Stark. Aber du bist New England Revolution. Jetzt sag mir doch mal bitte, was machst du, wenn du New England Revolution bist und alles in deiner Hand hast?
Du nimmst es optional. Du bringst die Führung über die Zeit und bleibst so der Rekordhalter. B. Du brichst ein und verlierst das Spiel und damit auch den Rekord. Oder C. Du spielst unentschieden und bist weiterhin alleiniger Rekordhalter. Aber auch in dem Szenario hast du eine 2-Tore-Führung verspielt. Oder Option D, du bist einfach nur scheiße.
Kann man zwei wählen? Ich glaube, die Antwort wissen wir alle. Ja,
musst du.
Zwei.
Dann würde ich auf B und D gehen.
Ja, weil wenn du New England Revolution bist, dann endet diese Partie, du hast 2 Tore geschossen und das andere Team hat 6 Tore geschossen. Und damit bist du dein Rekord los. Darum und um vieles weiteres wird es in dieser Folge gehen. Wir haben einen impulsiven letzten Spieltag der regulären Saison gehabt. Aber vorher geht es natürlich darum, ein Trikot zu erraten. Ich gebe es zu, ich hatte heute kein Trikot an, aber ich habe extra für die Folge eines rausgesucht. Von einem Team, das man kennt. Definitiv. Wir haben auch schon ein paar Mal über dieses Team gesprochen, logischerweise. Aber niemand von uns aus diesem Podcast ist Fan von diesem Team. Der, vermute ich, höchste Erfolg für dieses Team war MLS Western Conference Sieger in einer Saison. Und beim Supporters Shield waren sie auch in dieser Saison auf Platz 2 gewesen. Sie haben außerdem auch mal einen quasi Cup gewonnen, allerdings einen Cup, der nie als Cup ausgegeben wurde. Aber sie haben den Rivalen in dieser Saison am häufigsten besiegt. Und deswegen haben sie den Rivalen-Cup, dessen Namen ich noch nicht nenne, gewonnen. Aber wie gesagt, das ist ein Cup, von dem es keinen Cup gibt, sondern der ist ohne Preis sozusagen gespielt worden. Dieses Team hatte so einige Trainer im Laufe seiner Zeit, die man kennt, die zum Teil auch lange danach immer wieder mal unterschiedliche Teams auch in der MLS hatten oder in der MLS trainierten, vielleicht sogar noch trainieren, wer weiß das schon. Ich sage mal nur 2 Namen. Bob Bradley und Robin Fraser. Wisst ihr schon, wessen Trikot ich in der Hand halte?
Boah.
Ich gebe noch einen Tipp. Ich halte ein blaues Auswärtstrikot in der Hand. Und das ist aus der Saison 2009.
Blaues Aus?
Der Verein existiert noch, oder?
Vielleicht.
Vielleicht.
Blau auswärts. Haben deine Red Bulls mal blau auswärts geschrieben?
Haben sie tatsächlich.
Aber es ist
die Red Bulls haben ganz, ganz viele blaue Auswärtstrikots gehabt.
Aber das Trikot ist es nicht, ne?
Nein. Ich sag euch mal den Rivalen. Okay. Was?
Ja, erzähl den Rivalen.
Der Rivale, gegen den sie diesen Cup gewonnen hatten, der ja nicht als Trophäe ausgespielt wird, ist Los Angeles Galaxy.
Ja, okay.
Ach, ja. Okay. Ja.
Okay.
Wer ist es?
Chivas USA.
Ja.
Exakt, es ist Chivas USA.
Ich habe jetzt echt kurz gedacht, er sagt jetzt Vince, der hier San Jose bei Blau, Auswärtstrikot. Ich war mir tatsächlich schon am Anfang, wollte ich einfach Spaß Chivas USA sagen, als du gesagt hast, Western Conference, weil das ist spontan das Team, was mir einfällt, was nicht mehr existiert in der MLS. Beziehungsweise in der Western Conference, wo früher da gespielt hat. Und dann habe ich es natürlich gelassen, weil es hat einen Spaß rausgenommen, wenn man irgendein Team guesst und es dann stimmt.
Übrigens,
oder Spaß ein Team reinruft und es dann stimmt.
Ihr härtester Rivale ist Real Salt Lake gewesen.
Oha.
Ja, die hatte ich auch zunächst dann auf dem Schirm. Aber als du dann die Trainer genannt hattest und ich die mit Salt Lake nicht in Verbindung bringen konnte und 2009 erwähnt hattest und auf meine Frage ausgewichen bist, war es eigentlich klar, dass es Chivas ist.
Ich hätte ansonsten noch meinen Lieblingsspieler von ihnen nennen können, weil es gefühlt einfach der Einzige war, der was konnte, nämlich Eric Torres.
Ja, ist der Mexikaner da?
Der Mexikaner da?
Ja, war der nicht Mexikaner, Eric Torres?
Der ist Mexikaner, ja, genau.
Hey, kennst du nicht dieser eine Mexikaner damals?
Der eine Mexikaner bei Chivas.
Der gut
der
war.
Der letzte Mexikaner.
Der den Ball getroffen hat.
Ja. Wobei, Thomas McNamara hat ja da damals auch gespielt. Und ein paar andere Namen, die man irgendwann
McNamara,
vielleicht noch
warte
hört.
Mal, ist es der jetzt bei Houston spielt?
Sie hat auf jeden Fall eine Zeit lang bei New York City FC gespielt. Und danach ist er, glaube ich, getradet worden. Ich weiß jetzt nicht, wo er aktuell hin ist. Marco Delgado hat dort ebenfalls in dem Jahr noch gespielt.
Okay.
Ja, aber von einem Team, was in die Vernichtung gegangen ist, können wir nochmal zurück auf die Rams kommen, die sich selbst einfach komplett vernichtet haben an diesem letzten Spieltag. Ihr Gegner war Miami. Und ja, sie mussten auswärts ran, aber wie es schon angeteasert hatte, sie hatten 2-0 geführt und am Ende 6-2 verloren. Dabei ein Hattrick von Messi, Luis Suarez hatte auch 2 Tore. Ich überlege gerade, wer hatte das andere noch gemacht? Auf jeden Fall hat Miami jetzt damit den Rekord der meisten Punkte in der regulären Saison eingestellt und zusätzlich haben sie nach der Partie das Supporters Shield offiziell überreicht bekommen, was ja schon vor dem Spieltag feststand, dass das ihres sein wird.
Anyways.
Ja, die Supporters Shield, das waren nur Zeiten, wo sie Kansas gewonnen hat.
War ich zu den Zeiten schon auf der Welt?
Natürlich.
Wir können uns ansonsten ja mal noch eine andere Enttäuschung ansehen und bleiben dabei in der Eastern Conference. Und nein, ich meine nicht die Red Bulls. Die sind so sehr enttäuschend, dass man darüber gar nicht mehr reden muss. Sondern wir reden mal über Philadelphia Union, die zwar vor dem letzten Spieltag noch unter dem Strich waren, aber zu Hause spielten und durchaus die Chance hatten, an diesem Spieltag doch noch über den Strich zu kommen und damit in den Playoffs zu sein. Tja. Wichtig war, sie mussten gewinnen. Sie haben zu Hause, hatte ich ja schon gesagt, gespielt gegen Cincinnati. Wie war denn die Partie?
Aus welcher Sicht?
Ja, ist eine gute Frage. Sagen wir es mal so, aus Sicht von einem Philly-Fan hat die Partie richtig gut angefangen. Bereits in der 2. Minute gingen sie in Führung. Nach einem Tor von Quinn Sullivan. Guter Auftakt, so muss es laufen.
Ja.
Wie ging's weiter?
Dann spielte man so weit, also ich habe das Spiel nicht gesehen, aber wenn man jetzt so die Statistiken anguckt und so den Spielverlauf, würde ich sagen, man spielte so eine echt gute erste Halbzeit, wo man sich dachte als Philly-Fan, geil, wir robben das, wir sind krass, wir sind wieder wer, so der Art. Aber dann gab ein gewisser Joseph Dickerson ein bisschen Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Ich glaube, das waren schon gute 5 Minuten oder sowas, hat er angezeigt. Und dann gab es halt noch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen Ausgleich von Jamil Assad. Ja, der Typ lebt auch noch. Der Typ spielt anscheinend wieder in der MLS. Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber Assad ist da. Und gleich versinnt sie auf. Dann gab es wohl eine sehr motivierende Halbzeitsprache von Curtis an seine Fitness-Spieler.
Sie müssen ein Tor schießen.
Ja, genau. Und das hat sich einer echt zu Herzen genommen. Gleich eine Minute nach Anpfiff der zweiten Halbzeit hat sich der Philly IV Jacob Glazens gedacht, ja Mann, das Tor mache ich. Die Ansprache hat mich motiviert. Ich stehe plötzlich so frei. Ich hau das Teil rein in den Kasten. Und gesagt, getan. Ja, blöd, nur es war ein Eigentor. Cincinnati führt 2-1. Cincinnati verwaltet das Spiel. Cincinnati spielt es runter und gewinnt.
Exakt. Für Cincy, glaube ich, hatte sich ja nicht mehr viel tun können.
Nee,
also
die waren Safe-Dritter.
Genau. In den Plätzen darunter ging es ja nur noch um die entscheidende Frage, wer ist auf dem 4. und 5. Platz und wer letztlich auf dem 6. und 7. Platz. Und da können wir gleich mal über ein Team sprechen, was vielleicht überrascht hatte, vielleicht auch nicht. Montreal. Wir sind uns ein wenig uneins, was wir prognostiziert hatten, wie sie sich schlagen werden. Wie hatte Montreal gespielt?
2-0 gewonnen gegen New York City FC. Was ich, also ich habe ja gesagt, dass New York City FC gewinnt letzte Woche, weil ich einfach der Meinung war, sie wollen einfach in die Top 4 kommen. Und Montreal habe ich jetzt nicht so allen starke Erinnerung gehabt, aber gut, Montreal war da anderer Meinung. Und sie haben es auch relativ souverän gewonnen. Tore sind in der 18. und 45. plus 1 gefallen, also beide in der ersten Halbzeit, einmal von Caden Clark. Und Josef Martinez ist auch da, wenn man ihn braucht, Vorlage auch von einem gewissen Clark. Haben wir ja vorhin schon erwähnt. Und ja, also ich weiß nicht, wie es überraschend ist, weil ich habe was gelesen, dass Montreal die gute Form der letzten Spiele sich eben sozusagen zunutze gemacht hat und eben auch dieses Spiel gewonnen hat. Aber die, ja, wobei, okay, Gott, die waren besser in Form, wie ich es in Erinnerung hatte. Ich habe letzte Woche absolut Scheiße erzählt. Verdammt, die haben nur gegen Charlotte verloren und davor haben sie in 5 Spielen 4-mal gewonnen und 1 Unentschieden. Gut, das Unentschieden war zwar gegen die Refs, was wie eine Niederlage ist, aber okay. Gottes Willen, man hat davor sogar gegen Philly und Refs verloren. Oh je.
Vielleicht war an dem Tag der Ball auch schlecht aufgepumpt oder so, das wissen wir ja nicht.
Ja.
Wer auf jeden Fall ohne Frage Spieler des Spiels wurde, war Caden Clark. Was interessant ist, weil Caden Clark ist vor der Partie gefragt worden, für diejenigen, die es nicht wissen. Caden Clark hat ja einige Jahre bei den Red Bulls gespielt. Und er ist vor der Partie gefragt worden, für welches Team sozusagen aus der New York Area sein Herz noch schlägt. Und seine Antwort war, dass aus seinem Herzen das Blut noch immer rot schlägt. Und ja, die Antwort war offensichtlich sehr deutlich, auch in dieser Partie. War eine sehr, sehr, sehr starke Partie von ihm.
3 Dinge, was ich dazu sagen will. Punkt 1. Ich finde es schön, dass er rotes Blut und nicht Red Bull Blut gesagt hat. Das ist schon mal sehr löblich. 2. Es wäre absolut dumm, als Ex-Red Bull in einem Spiel gegen City auch irgendwie zu sagen, dass man City cool findet, auch wenn man es vielleicht cool finden würde, was ich jetzt bei ihm nicht glaube, aber auch wenn es so wäre, wäre es absolut dumm. Und 3. war es einfach eine ehrenhafte Aussage. Und Caden Clark lebt auch noch. Er lebt wieder. Also er findet, finde ich, bei Montreal ganz gut wieder zurück, langsam in Form.
Also wenn er so weitermacht wie jetzt in der Partie,
ja, also er hatte,
und auch so in den letzten paar Spielen,
Also er hat jetzt bei Montreal in 9 Spielen 4 Tore, 2 Vorlagen gemacht. Ich finde, bei 674 Minuten, ich finde, das lässt sich absolut gut lesen. Also da gibt es nichts zu meckern. Das sind 6 Scorer in 9 Spielen. Davor hat er 23 Spiele bei Minnesota gemacht und eben kein einziges Tor, keine einzige Vorlage gemacht. Gut, auf nur 1030 Minuten gespielt, aber trotzdem. Also ich finde, darauf lässt sich aufbauen und ich hoffe, dass er da jetzt dran arbeitet. Und wie gesagt, Montreal ist ja jetzt durch den Sieg in den Playoffs gegen Atlanta. Und jetzt muss er halt schauen, dass er seine Form beibehält. Vielleicht kann er dann sein Team auch relativ weit bringen in den Playoffs. Ich glaube, vor 2 Jahren war Montreal auch noch so relativ gut. Oder? Da waren die auch relativ weit in den Playoffs, meine ich.
Ja, kann sein, die schwanken immer sehr stark.
Das war doch mit dem jetzigen Columbus-Trainer, wie heißt der nochmal? Der ist mit Columbus dann Meister geworden. Oder war es andersrum? Ist der von Columbus zu Montreal? Wer ist bei Columbus Trainer? Warte mal. Columbus hat... Doch, Wilfried Nancy. Genau, doch, der war bei Montreal davor. Genau, der hat mit Montreal relativ gut auch rasiert, dann mal eine Saison und ist in Playoffs echt gut weit gekommen. Und dann hat man gute Spiele verkauft und dann liest du da relativ scheiße und jetzt, ja. Also bin ich gespannt, wie sie sich berappeln.
Ansonsten, den letzten Playoff-Platz hat sich gesichert Atlanta, wir hatten es ja schon gesagt, die, ich glaube, auch vor dem letzten Spieltag über dem Strich waren, aber auch an Sieg galt bedingungslos. Oder dann haben sie sich hochgezogen.
Genau.
Und sie waren, genau, Montreal war drüber.
Und DC war drüber, vor dem.
Und DC war drüber, genau. Atlanta musste auswärts spielen gegen Orlando. Und sie haben gezeigt, dass sie doch manchmal Fußball spielen können. Das haben sie in dieser Saison, ehrlich gesagt, nicht so oft gezeigt. Und haben sich am Ende mit 1-2 durchgesetzt und dabei sogar auch noch einen Elfmeter verschossen. Also
man kann es sich ja leisten.
Genau, man muss es ja auch ein bisschen spannend lassen.
Genau. Beziehungsweise Galese hat er gehalten, war ganz okay. Also er war, fand ich, mittelmäßig geschossen. Gut gehalten, muss man auch erstmal machen, aber ja, kann man besser machen.
Ja, und dann gab es auch noch DC United, die in dieser Saison nicht so gerne in ihrem eigenen Stadion spielen, glaube ich, weil für sie war es recht einfach. Sie standen ja über dem Strich.
Okay.
Ein Punkt hätte gereicht. Das Ding wäre durch gewesen. Aber sie hatten Charlotte zu Gast und verließen ihr eigenes Stadion mit einer 0-3 Niederlage. Was bedeutet, dass sie jetzt unterhalb des Striches sind und damit genauso wie Philly nicht an den Playoffs teilnehmen werden, sondern sie nur im Fernsehen sehen werden. Ehrlich gesagt aber auch Verdienst.
Ja.
Also das war eine ganz schwache Saison.
Ja, absolut. Man war so weit oben wie noch lange nicht mehr, weil sonst spielt man ja immer um die letzten Plätze mit. Aber letztendlich hat man dann doch irgendwie federn lassen müssen. Und man hatte halt auch auf der gegnerischen Seite den starken Brent Bronico mit 2 Vorlagen. War er, glaube ich, soweit ich weiß, der erste Signing von Charlotte damals, als sie neu gekommen sind. Und es finde ich schön, dass der immer noch eine Rolle spielt bei Charlotte und eine wichtige, sogar 4., 5. Saisonvorlage war das, von Anfang an gespielt. Und ein Ex-Augsburger mit Pep Biel hat auch noch ein Tor gemacht. War auch noch ganz nett. Genau.
Ansonsten, der Vorteil von den Refs, die ja auch noch die Chance hatten, das schlechteste Team der Eastern Conference zu werden, wenn sie verlieren und Chicago gewinnt, war, dass Chicago verloren hatte. 0-3 gegen Nashville. Damit ist Chicago nun das schlechteste Team weiter in der Eastern Conference. Das wird sich jetzt natürlich auch nicht mehr ändern. Aber ja, die Refs haben sehr, sehr viel Arbeit für die nächste Saison vor sich. Chicago natürlich auch. Und auch Philly. Ich glaube, das ist irgendwie die größte Überraschung, dass Philly da so abgeschmiert ist, obwohl es verhältnismäßig wenige Änderungen im Kader gab im Vergleich zu den letzten Jahren.
Seit Jahren schon. Aber der Carranza-Abgang habe ich bis jetzt noch nicht kapiert. Der hat den, ich glaube, auch ein bisschen das Knack gebrochen. Bin ich so der Meinung. Mal gucken. Und durch den Sieg von Nashville, finde ich, sieht sieht es zumindest punktetechnisch, also auch wenn es für Nashville, finde ich, auch ein krasser Abschnitt ist zu den letzten Jahren, da finde ich es auch sehr überraschend. Es sind halt doch nur 4 Punkte zu den Playoffs, was sich jetzt nicht viel liest. Also, ja, aber trotzdem, ich glaube, Nashville hat ja auch ganz andere Erwartungen.
Ja, definitiv. Das einzig Gute, Alex Mühl, die Legende, hat wieder getroffen.
Der ist richtig on fire. Also,
ja, das.
Alex Mühl, der erlebt seinen 5. Frühling oder so.
Vor allem, er ist gegen Fire on fire.
Wo.
Aber es hat auch nicht mehr gereicht. Also, die Playoffs waren bereits abgeschrieben.
Aber nächste Saison, Breakout Season, der wird, der kämpft um den MVP. Ich sag's, wie es ist. 34 Spiele, 5 der Tore, eine Vorlage, das ist vielversprechend.
Der muss gar nicht um den MVP kämpfen, den kriegt er.
Den kriegt er.
Zumindest von uns.
Ja. Ich finde, er hätte auch einen Ball der Ohr verdient.
Ja. Wir machen mal eine kurze Pause. Bereiten schon mal den MVP-Preis für ihn vor und dann hören wir uns gleich wieder beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und jetzt springen wir mal in den Westen rüber. Auch dort wurde es am letzten Spieltag nochmal sehr, sehr spannend. Auch wenn eigentlich keine Playoff-Plätze mehr zu vergeben waren. Aber innerhalb der Playoff-Plätze, da gab es noch einiges zu tun. Und sagen wir es mal so, der Kampf um Platz 1, der war sehr, sehr spannend. Und so spannend, dass die Fans des einen Teams mit ihren Handys im Stadion standen und während sie das Spiel ihrer eigenen Mannschaft mitsahen, immer wieder auch rüberschauen mussten, wie es bei der anderen Partie aussieht. Und es dort so einige wechselnde Momente der Gefühle gab. Die beiden LA-Teams kämpften um Platz 1 und 2. Auf Platz 1 stand bis dato LA Galaxy und der LAFC auf 2. Wie haben sich denn beide Teams geschlagen? Wir fangen mal mit dem LAFC an.
Müsste man die, oder würde man es benoten in Form von Schulnoten wie die Hausaufgaben, dann könnte man eigentlich dem LAFC direkt eine 1 geben, weil die haben ihre Hausaufgaben gemacht, die haben gewonnen. Mehr hätten sie nicht tun können. Also, ja, gewonnen. Gut gegen San Jose, ist jetzt natürlich auch kein Gegner in dem Jahr.
Ja, genau.
Aber
das schlechteste Team der gesamten MLS.
Sie haben gewonnen.
Und die sind in Führung gegangen.
Wenn man bis zur Pause zurücklag, beziehungsweise erst 25 Minuten vor Schluss aufgedreht hat, aber ein hohes Pferd springt nur so gut es muss. Deswegen Sieg ist Sieg. Gibt, egal ob es jetzt 5-1 wäre, 3-1 oder 1-0, gibt 3 Punkte.
Und wisst ihr was? Kai Kamara hat eine Vorlage gemacht.
Der erlebt auch seinen 12. Frühling.
Das ist wirklich so. Der hat 27 Spiele für LAFC. Fucking, du musst erstmal 27 Spiele. Klar, 1001 Minute, aber trotzdem. Mit 40 Jahren 27 Spiele, 3 Tore, 5 Vorlagen. Es ist gut. Ich finde diese Statistik gut für einen 40-Jährigen. Und auch nur 1001 Minute. Also, ja, es ist wirklich sein 12. Frühling. Wahnsinn. Der Typ, das ist wirklich. Ich bin gespannt, wann der seine Karriere beendet.
Ich wollte gerade sagen, der könnte ja mal zu den Refs wechseln, aber ich glaube, der war schon mal, oder?
Warte, ich hab's gerade vor mir. Er war. Es fing alles an. San Jose, dann ist er zu Columbus, dann ist er zu Houston, dann ist er zu den Wizards, also zu Kansas City. Dann war er mal kurz in England bei Norwich, Palais, dann war er wieder bei Kansas. Dann hat ihn in England Middlesbrough gekauft. Dann war er vereinslos. Das war 2014 übrigens. Dann ist er zu der Crew. Von der Crew ist er zu den Refs. Er war bei den Refs. Dann ist er, also 16 zu Crew, 17 Refs. 18 ist er zu den Whitecaps.
Auf 18 ist er dann gleich zu Cincinnati, 20 ist er zu Colorado, 21 zu Minnesota, dann war er vereinslos, dann war er kurz in Finnland bei Helsinki für einen Monat, dann war er wieder vereinslos, war ihm wahrscheinlich zu kalt, dann war er bei Montreal, dann 23 ist er zu Chicago, 24 war er wieder vereinslos, also im Januar 24 und im März 24 ist er dann zum LAFC. Also viel.
Er arbeitet weiterhin in seinem Projekt, jedes MLS-Team einmal.
Absolut.
Oder von jedem MLS-Team ein Trikot zu
also
haben.
Also eure zwei Teams fehlen nur, wollte ich nur sagen.
Ja, er hat ja noch ein paar Jahre.
Das ist 147 Tore aktuell übrigens.
Insgesamt.
Wie viel hat der Wondolowski?
Ja, bis dahin sind es noch mehr.
Der wird aber nochmal das Saison machen und Donovan einholen wollen. Der will die 150 knacken.
Safe. So wie der auf dem Spielerfoto lächelt, ist es so ein Lächeln so, ja, ich krieg dich noch, du Burensohn. You know? So, das können wir jetzt rauspiepsen.
Gehen wir mal zurück zum Spieltag. Vor diesem letzten Spieltag der regulären Saison war LA Galaxy auf Platz 1. Sie hatten 64 Punkte und der LAFC hatte 61 Punkte. Das heißt, um Platz 1 zu behalten, brauchte die Galaxy einfach nur entweder einen Sieg, dann wäre eh alles klar, oder ein Unentschieden. Bis dahin alles fein. Bei der Tore-Differenz auch war ein solides Polster. Eine Tordifferenz von 20 Toren, während der LAFC 18 hatte. Also eigentlich ganz gut. Selbst wenn man verliert, ist man dann noch im Rahmen. Sie spielten gegen den härteren Gegner. Sie spielten gegen Houston. Und wir wissen ja, Vincent sagt es immer, Houston ist krass. Mhm. Wie lief denn diese Partie?
Ich würde mal sagen, die ersten 90 Minuten, die kann man eigentlich wegblenden. Das Spiel hat eigentlich so richtig Spaß gemacht, so ab der 90. Gut, es ist zwar ein Tor gefallen, mal in der 44. für Houston. Aber das Drama begann eben erst in der 90. beziehungsweise erstmal in dieser horrenden Nachspielzeit, die ewig dauerte. Jedenfalls in der 90. zur 6. Minute hat dann eben LA Galaxy nach sehr langer Druckphase endlich das 1:1 durch Gabriel Peck gemacht.
Aber durch einen Elfmeter.
Ja, genau. Und Puig wurde eben gefoult. Und man hat sie ja trotzdem, auch wenn es so ein Elfmeter war, man hat sich damit belohnt, dass man halt echt stark Druck gemacht hat. Man hat halt das Tor nie getroffen, aber man hat halt schon diesen Sieg gewollt. Und irgendwie ging halt dann noch die Nachspielzeit Minute für Minute. Und dann
in dieser Phase übrigens waren sehr harte Minuten, glaube ich, für die LAFC-Fans. Ich glaube, die Partie drüben war schon beendet. Und es gibt Aufnahmen, wie diese ganzen LAFC-Fans alle so auf ihre Handys gucken und halt die Partie aus Houston da betrachten. Und ja, bis zur Nachspielzeit stand es ja noch 1:0 für Houston. Bedeutete, da der LAFC ja 3 Tore geschossen hatte, würden sie auf Platz 1 sein, vor der LA Galaxy. Ja, und dann kam dieser Elfmeter, also der Ausgleich. Und man sieht wirklich die Enttäuschung in den Gesichtern der LAFC-Fans. Und du merkst nur so, scheiße, ey.
Kriegt die schon wieder einen Elfer geschenkt.
Ja, aber die Partie war noch nicht. Genau, kriegen sie wieder einen Elfer geschenkt. Das Leverkusen der MLS sozusagen. Okay. In der Nachspielzeit hier noch einen Ausgleich machen. Ja, und diese Partie endete aber nicht. Es ging ja immer noch weiter. Die spielen ja, glaube ich, immer noch. Wie ging es denn weiter?
Auf alle Fälle war dann schon die 90. plus 11 angebrochen. Und dann hat Houston einen Konter gefahren. Griffin Dorsey kommt auf dem Flügel eben relativ gut zur Flanke. Darf man so halt auch nicht flanken lassen, aus Galaxys Sicht. Aber gut. Und ja, die Flanke kommt halt sehr schön auf Daniel Starris, der im 16er steht und zum 2:1 einlegt in der 90. plus 11. Die Galaxy-Spieler waren natürlich gebrochen. So hat man es sich nicht vorgestellt. Natürlich rannten dann auch ein paar Spieler von der Bank zum vierten Offiziellen und zeigten so auf ihre Armbanduhr. Ich fand es auch schön, man sieht auch, wie ein Spieler auf dieses Handgelenk zeigt, obwohl er keine Uhr dran hat oder es war, glaube ich, ein Betreuer. Aber ich fand diese Anekdote ganz irgendwie witzig. So, schau mal auf die Uhr, aber es ist halt keine Uhr dran. Aber so dieses Symbol ist einfach schon so gängig im Fußball, du brauchst keine Uhr mehr. Aber ja.
Und wir schalten nochmal rüber zum LAFC, weil nicht nur bei den Zuschauern sah man sich diese Partie an, sondern auch auf dem Rasen. Weil natürlich auch da wollte man wissen, wie steht's denn gerade in Houston und wer hat jetzt am Ende Platz 1 bzw. Platz 2? Ich glaube, das Tor kam ganz gut an.
Glaubst du? Meinst du, die haben gejubelt?
Ja. Also ein bisschen haben sich gefreut, glaube ich. Ich glaube, es floss irgendwo Bier.
Okay. Na gut, du bist ja die Live-Field-Reporterin aus LAFC, von dem her, du musst es wissen. Vor allem aus LAFC. Schön.
Ja, genau. Man kennt
Man
es.
Man kennt es. Daniel wohnt ja dort.
Ja,
quasi.
Und dann irgendwann irgendwann, tief in der Nacht, war dann Schluss. Houston gewann mit 2-1. Sie hatten damit Platz 5 inne. Das bringt ihnen jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber für die Galaxy ist es richtig bitter, die ja eigentlich eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben. Denn sie sind ihren Platz 1 jetzt los an den LAFC, die sich quasi wirklich in letzter Sekunde da den ersten Platz ersneakt haben. Daniel, wie ging's denn mit den anderen Plätzen weiter?
Fangen wir erstmal von hinten an mit Platz 14, mit Platz 13. Tatsächlich hat Sporting Kansas City den Platz im Rang verteidigt. Ich meine, es soll eine schöne Primzahl, hat doch auch was, Vincent, nicht wahr?
Ja, immerhin ein Erfolg, würde ich sagen.
Übrigens, 13 ist auch die Zahl des Untergangs, wusstest du das?
Tja, so haben wir auch gespielt.
Also, ich finde schon stark, dass Sporting 2 Tore gemacht hat.
Okay, Unglückszahl, aber nicht Untergang. Das war jetzt ein bisschen hart von mir. Nein, reden wir mal über die Plätze 3 und 4. Dann tatsächlich die Seattle Sounders bzw. Salt Lake Bronze holen können. Und wie es der Zufall so will, waren in diesen Spielen die Portland Timbers beteiligt und die Vancouver Whitecaps. Und was soll ich sagen? Es ist eine Verschwörung gewesen. Es haben sich beide Rivalen von Seattle miteinander verschworen und haben Salt Lake gewinnen lassen und uns nicht gewinnen lassen. Deswegen sind wir auf Platz 4 und Salt Lake auf Platz Nummer 3. Ein natürlich Spaß beiseite. Portland 1-1 ist ärgerlich. Es gab auch eine dumme gelb-rote Karte für Seattle. Auf die müssen wir jetzt aber gar nicht eingehen, weil ich glaube, der Spieler weiß selber, dass es dämlich war. Unterm Strich, beziehungsweise nicht den Homefield Advantage, haben Houston, Minnesota und die Rapids, das war ja eigentlich schon davor, ich will nicht sagen, stand das fest, aber es stand schon fest. Fangen wir mit Houston, haben wir gerade schon erwähnt, haben gewonnen, konnten sich aber wie gesagt nicht mehr auf Platz 4 kriegen oder auf Platz 4 landen. Minnesota hatte ebenfalls Hausaufgaben erledigt gegen Vincents Zweitvertretung, St. Louis. Haben wir 4-1 gewonnen. Habt ihr das Spiel gesehen? Oder
doch sowas
generell was an. Zu sagen? Oder
wie bitte, Vincent? Schau mir doch sowas mit an.
Das ist unter deiner Würde, ich weiß. Ja. Ich weiß doch. Und zum Schluss die Rabbits, die sich ein bisschen warm geschossen haben gegen Austin, aber leider am Ende mit 3-2 verloren. Hat aber auch, wie gesagt, nichts mehr an dem Ausgang geändert.
Na doch, die Rapids und Minnesota haben jetzt nochmal getauscht. Aber
ja.
Ich habe eine Theorie. Real Salt Lake hat ja zu Hause gespielt und sie hatten Vancouver zu Gast. Wer spielt bei Vancouver? Den McRyler.
Ich habe es gerade noch gesehen, seine Verabschiedung. Hat er ein Trikot bekommen von Salt Lake.
Ja, und wer hat, Wer hat vorher bei Salt Lake gespielt? Demi Kreilach. Salt Lake ist jetzt auf Platz 3, weil Vancouver verloren hat. Ich stelle hier nur Tatsachen fest, ja? Aber übrigens, kleine Geschichte. Wir wissen ja alle, Michi ist großer Real Salt Lake Fan und der ist auch Fan von Demi Kreilach.
Der Einzige, den es übrigens gibt im deutschsprachigen Raum, wenn nicht sogar weltweit.
Na, weltweit glaube ich nicht, weil es gibt auch andere Real Salt Lake Fans und die haben ihm etwas ermöglicht, was ziemlich cool ist. Sie haben es nämlich geschafft, Demi Kreilach ans Mikrofon zu bekommen und der hat ihm eine kleine Grußnachricht geschickt, die ihr jetzt dann hören könnt. Für Vancouver ging es in dieser Partie ja um nicht mehr so viel, glaube ich. Also, ja, stand ja eh fest, dass sie da sind und ich glaube, für sie gab es gar auch keine Verschiebung mehr. Sie sind in den Playoffs, müssen zwar jetzt in das extra Spiel, aber gegen die Timbers, die ja ein hartes Spiel hinter sich hatten. Es könnte spannend werden.
Naja, sie hätten schon mit einem Sieg, hätten die an den Rapids vorbeiziehen können. Tatsächlich. Aber haben sie nicht.
Ja. Ja.
Aber die Whitecaps haben ein Heimspiel gegen die Portland Timbers. Die dann wiederum, also der Gewinner aus der Begegnung, spielt gegen den Sieger der Western Conference, LAFC, in einem Best of 3. Genauso auch. Können wir, glaube ich, gerade abrunden. Die Galaxy gegen Houston, Salt Lake gegen Minnesota. Nein, Galaxy gegen die Rapids, Salt Lake gegen Minnesota und Seattle gegen Houston. Alle Best of 3. Und die Galaxy, Salt Lake und Sounders haben Homefield Advantage bzw. potenziell 2 Heimspiele.
Jetzt ist eure Gelegenheit.
Prediction.
Was sind eure Predictions für die Western Conference?
Ich fange mal an. Für den Westen. Bei Galaxy gegen Colorado. Colorado ist am Schluss doch noch ein bisschen eingesunken, finde ich. Die waren stärker dabei. Ich schätze da, ich will irgendwie, dass Colorado weiterkommt, aber ich gehe mit der Galaxy. Salt Lake gegen Minnesota gehe ich mit Minnesota, weil sie die bessere Form haben der letzten Spiele. Seattle gegen Houston. Houston ist krass. Und dann haben wir Vancouver gegen Portland in der Wildcard. Da gehe ich, glaube ich, mit Portland. Und die müssen ja dann auf den LAFC treffen und dann gewinnt LAFC. So.
Bei Pest gegen Cholera ist es mir eigentlich egal, weil der LAFC eh gewinnen wird. Dann. Ja, ich sag die Galaxy. Galaxy macht's. Ich will nicht sagen Salt Lake, aber ich traue auch Salt Lake zu und bei Seattle gegen Houston ist es ja klar, aber ich brauche einen Hot Take. Okay, die
Houston
Rapids.
Ist krass.
Rapids.
Oh, die Rapids.
Ich sag, die Rapids schaffen es irgendwie. Haben zwar eine absolute schlechte Defense, aber warum auch immer, hat es sich gefangen und die Galaxy fängt sich im Gegenzug ein paar Tore ein.
Der Vorteil für die Galaxy, beziehungsweise, nee, der Nachteil für die Galaxy könnte sein, sie haben jetzt dieses letzte so wichtige Spiel verloren und haben damit ihren Platz 1 verloren, weshalb vielleicht das berühmte Momentum für die Rapids sein könnte, die ja in dieser Saison immer wieder mal ganz überraschend gute Zeiten hatten. Aber auch sie hatten jetzt in ihrem letzten Spiel nicht ganz so überzeugt. Von daher, ich gehe da eher mit der Galaxy. Bei Real Salt Lake gegen Minnesota, also eigentlich traue ich Real Salt Lake eher zu, weil ich finde, sie hatten die erheblich bessere Saison. Allerdings strugglen sie manchmal in den Playoffs so sehr, dass ich mir da auch vorstellen könnte, dass Minnesota weiterkommt, von den Leistungen her verdient und auch, weil sie eigentlich das bessere Team sind, muss es aber eigentlich Real Salt Lake machen. Ich glaube, am spannendsten wird dann tatsächlich eher das Aufeinandertreffen zwischen den Saunders und Houston, weil ich glaube, dass da in den beiden ersten Partien es schon recht wild umhergehen könnte. Und das ist so eher der Part, wo ich sagen würde, da sieht man vielleicht eher noch, dass vielleicht Houston sich durchsetzt und die Sounders ordentlich am Struggeln sind. Allerdings sind die Sounders auch ziemlich Playoff-erfahren und haben natürlich zwei Heimspiele, wenn nötig, die sie nutzen könnten. Ich sag trotzdem, Houston überrascht, denen ist egal, wo sie spielen, die ziehen weiter. Ja gut, und in der Partie zwischen den Whitecaps und den Timbers gehe ich eher mit den Timbers. Die treffen dann allerdings, wir haben es ja schon gesagt, auf den LAFC. Da denke ich eher, der LAFC macht das. Da sind sie einfach deutlich stärker. Springen wir mal in den Osten rüber. Da fange ich mal an.
Okay.
Columbus Crew gegen die Red Bulls. Ist eine ganz klare Angelegenheit. Macht die Crew, weil die Red Bulls können einfach gar nichts in den Playoffs. Da braucht man keine zwei Meinungen für. Red Bulls erste Runde raus, wie immer. Dann Cincinnati gegen New York City FC. Sehe ich lieber Cincinnati, logischerweise. Und halte sie eigentlich auch für das bessere Team. Allerdings haben sie zuletzt immer wieder so ganz komisch gestruggelt und sich so ganz komisch dumme Niederlagen einfangen lassen. Trotzdem hoffe ich darauf, dass die Innenstadt ihr Team so sehr supportet, dass sie gar nicht die drei Spiele brauchen, sondern sich schon in zwei Spielen durchgesetzt haben. Beim New York City FC weiß man ja eh nicht, wo die spielen werden. In irgendeinem Stadion wahrscheinlich nicht mehr zu Hause. Also ich sag, Cincinnati macht's. Orlando gegen Charlotte. Ehrlich gesagt gehe ich da auch eher mit Orlando. Charlotte hatte gute Momente in dieser Saison, sind auch eher so ein unauffälliges Team, finde ich. Aber Orlando war ein bisschen stabiler. Das wären in meinen Augen aber nicht die qualitativ hochwertigsten Spiele. Und da kann ich mir sogar vorstellen, dass es da zu Spiel 3 kommen wird. Und dann haben wir ja noch die Partie Minnesota gegen Atlanta.
Montreal.
Atlanta war jetzt zu... Montreal, ja. Alle blau, alle mit M.
Alles dasselbe.
Montreal war zuletzt... Oder andersrum. Atlanta hatte zuletzt immer wieder mal gute Momente. Montreal aber auch. Montreal hat jetzt auch noch den Vorteil, dass sie zu Hause spielen. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass es Montreal macht, weil ich finde, dass sie es für den Lauf der Saison eher noch verdient hatten. Und dass er noch ein Team ist, was ich weiter in den Playoffs sehen will. Atlanta, die ja gefühlt einfach gar keinen mehr im Kader haben. Was sollen sie so lange in den Playoffs? So richtig verdient haben sie es nicht. Sie sollen die Zeit nutzen, um sich mal wieder einen vernünftigen Kader aufzustellen. Ja, und sie treffen dann auf Messi. Mehr gibt es ja in dem Team auch nicht. Und da sehe ich jetzt nicht so viel, außer dass Messi wieder ein paar Tore machen wird und Montreal dann raus sein wird.
Okay, ich mache mal gerade weiter. Bei Columbus gegen New York. Columbus ist einfach defensiv zu stabil und New York zu schwach, als dass ich da irgendwie ein Szenario sehe, wo die New York Red Bulls weiterkommen.
Columbus die können ja doch keine Playoffs konsequent sein.
Cincinnati gegen Homeless FC. Von den Stats her sind sie mehr oder weniger gleich gut. Cincinnati hat 9 Punkte mehr. Aber vor dem Tor der Defensiv sehe ich beide, ich will nicht sagen, auf Augenhöhe. Aber ich glaube, da wird es in Spiel 3 gehen, weil beide ihre Hausaufgaben machen. Und dann wird es ein enges Ding, wo sich am Ende tatsächlich ja New York City durchsetzen wird. Sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube nämlich, dass es ins Elfmeterschießen gehen wird. Und wir dann alle überrascht sein werden. Und bei Orlando gegen Charlotte, ich gehe mit Orlando. Montreal gegen Atlanta, ich sag, Atlanta ist defensiv
zu gut, oder?
Was heißt zu gut?
Die haben noch
die stehen defensiv besser oder kompakter und sind auch schon eher Playoffs erfahren. Ich würde es Montreal absolut gönnen für diesen geilen Run, den sie hatten, wie du gerade gesagt hast, aber ich habe schon im Vorfeld vielleicht Gedanken gemacht von diesen ganzen Teams, Philly, DC, Atlanta, Montreal, wer weiterkommt und wer diesen großen Inter Miami schlagen darf und auch schlagen wird.
Es ist Atlanta. Ob es denn tatsächlich zum Sieg reicht, weiß ich nicht. Also, ich würde mich freuen, aber es sind einfach zwei Auswärtsspiele. Beziehungsweise drei sogar, wenn es dumm läuft. Ja, ich muss mit Miami gehen. Kurz gesagt, Miami, Columbus, New York City und Orlando.
Übrigens, Miami muss es ja machen, weil, wie wir gerade festgestellt haben, es wird eine explizite Messi-Cam geben für das Spiel. Und also, die MLS hat ja nichts davon, wenn Miami zu früh ausscheidet. Also wird die MLS so lange spielen lassen, bis Messi gewonnen hat.
Das oder siehst du das anders, Vincent? Das ist quasi die Zlatan-Cam 2.0, oder?
Ja,
aber bei Zlatan hat es auch nicht geklappt. Also klappt es bei Miami auch nicht. Das ist ein schlechtes Omen, diese Cam. Ich gehe bei Columbus, New York, Red Bull, Columbus, Cincinnati, New York, gehe ich Cincinnati, Orlando, Charlotte, gehe ich Orlando, Montreal gegen Atlanta, gehe ich mit Montreal, weil Atlanta defensiv einfach scheiße ist. Also Daniel, ich weiß nicht, was du da gerade gesehen hast, mit defensiv stabil, aber die haben zuletzt, oder sagen wir es mal anders, die haben seit dem 20.06. nur einmal zu Null gespielt. Das heißt, das ist defensiv absolute Katastrophe. Und das waren 1-0 gegen Charlotte. Deswegen denke ich mal, auch weil Montreal zuletzt den etwas besseren Run hatte, dass Montreal das Ding macht. Und dann gegen Inter Miami. Ich werde so beten, dass Montreal den Sieg holt. Ich hoffe, dass die Cam auch irgendwie Pech bringt, wie damals bei Zlatan. Und der Galaxy, aber ich glaube, Miami ist einfach, ja, die würden das ausspielen, die haben halt einfach diese Klasse mit Messi, Busquets, Alba und den ganzen Stars, und so stark ist es an Montreal auch noch nicht. Von dem her, ja, wenig Überraschungen bei mir.
Vielleicht macht Montreal es ja aber doch, beziehungsweise vielleicht versagt Miami ja aber doch, weil sie mit den Gedanken schon ganz woanders sind. Nicht bei der Club-WM, zu der sie nun auch eingeladen wurden. Gemeinsam mit den Sounders, die es sich verdient hatten, während Miami, naja, Miami ist von der FIFA eingeladen worden, weil
Kontakte.
Messi. Ja, genau, Kontakte.
Du brauchst immer Kontakte.
Die kannten da jemanden.
Dann läuft's. Und, der Golden Boot-Gewinner von 2024 ist gar nicht in den Playoffs. Denn er ist aus peinlichster Weise eben ausgeschieden, wie wir heute schon gehört haben in der Folge. Und nämlich Christian Bentecke von DC United hat den Golden Boot 2024 überreicht bekommen mit 23 Toren aus 30 Spielen plus 5 Vorlagen, aber die zählen ja da nicht rein. Das heißt, oder was heißt, das ist eine sehr starke Statistik, finde ich. Für 33 Jahre kann man es mal machen. Genau.
Ärgerlich für ihn.
Ärgerlich für ihn.
Für den Champions Cup, der ja früher mal Champions League hieß, gibt es jetzt auch sind jetzt auch fast alle Plätze vergeben, bis auf einen einzigen Platz. Neu qualifiziert sind jetzt Real Salt Lake als nächstes bestes Team im Supporters Shield Rennen. Außerdem Cincinnati, Galaxy, gut. Als Supporters Shield Gewinner ist Miami natürlich mit dabei. Als kanadischer Championship-Winner ist Vancouver dabei. Als glorreicher Finalist im US Open Cup ist Sporting mit dabei.
Du spielst so eine scheiße Saison, das ist einfach im Champions Cup. Es ist so dumm, es ist so dumm. Aber ha! Ihr seid da nicht, ihr Lappen. Oh Mann. Das
muss sich keiner verletzen, weil man in irgendwelchen, auf irgendwelchen ganz komischen Plätzen im tiefen Süden spielt. Außerdem mit dabei sind die Rapids als dritter Platz im Leagues Cup. Als Leagues Cup-Finalteilnehmer ist auch der LAFC mit dabei. Gut, die wären es eh wegen erster Platz in der Western Conference. Und als Leagues Cup Gewinner ist die Crew mit dabei. Das heißt, ein einziger Platz fehlt noch und das ist der MLS Cup Champion. Es können nicht mehr so viele Teams irgendwie theoretisch damit rein, fällt mir gerade auf. Weil die meisten, die in den Playoffs sind, sind ja jetzt eh schon mit dabei. Seattle könnte es noch versuchen. Die Red Bulls zum Beispiel. Aber gut, die sehen wir ja alle zu Recht in der ersten Runde raus.
Ist sich sogar schon mehr oder weniger Seattle fix dabei? Beziehungsweise ich glaube nicht, dass Seattle fix dabei ist, weil es heißt ja eben, der Gewinner vom MLS Cup kriegt er einen.
Genau.
Und in den letzten Spot. So, wenn der jetzt nicht vergeben wird, kriegt dann das Team, was im Supporter-Shield-Rennen gut dabei ist, ein? Oder kriegt dann vielleicht der letztjährig Zweitplatzierte einen?
Okay, ich würde eher behaupten, FC, dass der diesjährige Zweitplatzierte, wenn dann.
Ja, aber das ist ja auch Schwachsinn, weil wer ist es?
Ja, dann. Das wird sich nur zeigen.
Also, ich. Beziehungsweise, ich glaube eher, dass sie dem Viertplatzierten im Leagues Cup eingeben oder das viertbeste MLS-Team im Leagues Cup oder irgendwie so, wenn die das drehen und wenden, aber die Sounders werden definitiv keinen Spot kriegen, außer die gewinnen im MLS Cup. Und selbst dann bin ich mir unsicher.
Nee, also, wenn sie den MLS Cup gewinnen, dann sind sie auf jeden Fall
ja,
mit
natürlich
dabei.
Natürlich weiß ich, aber das war ja vor 2 Jahren auch so, da hat der US Open Cup Runner-Up von 2005 gefühlt einen Spot bekommen, obwohl Seattle in der Rangfolge vom Supporter-Stil, glaube ich, eher hätte einen bekommen müssen. Irgendwie ganz wild war das. Beziehungsweise Seattle wurde in dem Jahr ja Sieger von dem CONCACAF Champions Cup und hat dann im Folgejahr nicht teilnehmen können. Richtig
wild war das. Ich höre hier ganz schön viel Mimimi.
Tatsächlich ist mir das egal, weil nenn mir
ja,
ein MLS-Team, welches die CONCACAF Champions League oder CONCACAF Champions Cup bereits gewonnen hat, wo nicht auf Seattle Sounders endet.
Habt ihr ansonsten noch etwas?
No.
Verletzungsfreie Playoffs und viel Spaß.
Ja, genau. Damit können wir es tatsächlich auch enden lassen. Die Playoffs oder die nächsten Partien finden dann jetzt am ja, wann finden sie denn statt? Am 23. Oktober.
Jeden Tag gefühlt haben wir Fußball.
Heißt
23.
also, 24. bevor die Folge
26.
online kommt, sind, so die erst, sind die Wildcard-Games schon durch. Die sind nämlich am Mittwoch und Donnerstag zu sehr tiefen Zeiten wieder, also mitten in der Nacht. Vielleicht noch ansehbar. Am Donnerstag um 4.30 Uhr Vancouver gegen die Portland Timbers. Und am Wochenende sehen wir dann den Gewinner zwischen Montreal und Atlanta auf Miami treffend. Allerdings ist auch das um 2.30 Uhr. Also die Uhrzeiten für die Playoffs sind leider recht anstrengend.
Ach ja. Aber man muss festhalten, ja, wobei nee. Ah, nee, doch nicht. Schade. Ich hab gedacht, ich kann die Spiele gucken. Weiß man schon, wann die drauf folgenden Spiele sind? Auch nicht, gell? Schade. Aber ich bin, auf alle Fälle werde ich mehr Playoff-Spiele gucken können. Vielleicht hole ich mir so ein Probe-Abo oder so bei Apple wieder für die Playoffs. Denn ich werde in der Nähe der USA Urlaub machen. Von dem her wird wann? In einer Woche.
Ja, wann geht's los?
Am 30.10.
An dem Tag ist um 2 Uhr.
Ja, da werde ich noch im Flieger sitzen.
Montreal.
14.
Dann ab dem 2. November.
Ja, da.
Da sind für die deutschen Zuschauer auch die Partien von der Uhrzeit her zum Teil
zumindest
besser.
Bist du dann überhaupt beim Pokalspiel zwischen Augsburg und Schalke?
Da bin ich noch.
Okay.
Gegensatz zu dir.
Der New York City FC spielt am 2. November um 22 Uhr gegen Cincinnati. Da dürfen sie ihre Heimpartie austragen. Im Yankee Stadium. Mal sehen, ob das wirklich stattfindet. Und am Tag darauf um 22.30 Uhr die Red Bulls gegen die Crew. Auch zu einer ansehbaren Zeit. Es gibt einiges zu tun in den nächsten Wochen.
Yes.
Wenn ihr nichts mehr habt, soll es das für heute gewesen sein. schickt uns gerne eure Predictions für die Playoffs. Und warum wir komplett falsch liegen mit unseren, das könnt ihr machen auf Instagram, Instagram unter MLS Supporters Germany oder auf Twitter unter MLS Supporters Germany, außerdem auf Twitter unter Box2Box oder auf Facebook unter US Soccer News. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann haben wir ja schon die ersten Spiele hinter uns und die Wildcards sind entschieden. Bis dahin, Ball frei.
Tschüss.
Ciao, Kakao.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.